ARD Sounds.
MDR aktuell.
Die Mondmission Artemis II geht so langsam zu Ende. Drei Astronauten und eine Astronautin waren so weit von der Erde entfernt wie noch nie ein Mensch zuvor. Am Samstag kommen sie zurück auf ihren und unseren Heimatplaneten. Und auch darüber kann ich mit einem sprechen, der das Gefühl kennt, sich außerirdisch zu bewegen. ESA-Astronaut Alexander Gerst, zweimal auf der ISS gewesen und damit insgesamt fast ein Jahr im Weltall. Hallo, Herr Gerst.
Hallo, Frau Böttcher.
Hand aufs Herz, wie viel NASA-TV und Livestream haben Sie seit dem Start der Artemis II am 1. April geschaut?
Ja, Sie haben mich erwischt. Tatsächlich ist das direkt nebendran hier offen. Ich schaue da immer rein. Es ist eine sehr, sehr interessante Mission. Viele tolle Bilder, die da jetzt rauskamen, aber auch schon wirklich interessante wissenschaftliche Ergebnisse, Dinge, die man gar nicht erwartet hatte. Wie zum Beispiel, dass die Crew auf der dunklen Seite des Mondes Lichtblitze gesehen hat, die von Meteoriteneinschlägen herrühren. Solche Dinge finde ich sehr spannend und da habe ich natürlich immer wieder ein Auge drauf, vor allem jetzt, wo es dann in Richtung Landung geht in ein paar Tagen.
Sie haben es angesprochen, da gibt es viele Geschichten, die diese Mission erzählt. Der Rekord um die weiteste Entfernung von der Erde, die erste Frau auf Mondmission, der erste Nicht-Weiße, der erste Kanadier, dann die Benennung eines Mondkraters nach Carol Taylor Wiseman, der verstorbenen Ehefrau von Kommandant Wiseman. Das ist alles unglaublich emotional und bleibt. Jetzt schauen wir aber auf das andere Thema. Welche Bedeutung hat denn die Artemis II für die Wissenschaft? Wie viel Arbeit beginnt da jetzt danach, nicht nur bei der NASA, sondern auch bei der ESA und entsprechenden Zulieferern?
Ja, ich denke, da lohnt sich ein Blick auf das gesamte Artemis-Programm zu haben, weil es ja nicht nur um die Artemis-2-Mission geht, sondern um die Folgemission auch. Also die Artemis-2-Mission ist ja erstmal eine Testmission, auf der man dann aufbaut, um dann später zum Mond, zur Mondoberfläche zu gelangen, dann erstmal kurz, dann länger. Und ich glaube, es lohnt sich, das Gesamtpaket anzuschauen. Obwohl jetzt tatsächlich schon auf Artemis II auch wissenschaftliche Ergebnisse erlangt wurden, war das nicht das Hauptziel. Insgesamt fliegen wir zum Mond, einfach im Prinzip erstmal, weil er da ist. Das ist wie unser achter Kontinent, der ist nur 5 Tage Reisezeit entfernt oder 3, je nachdem, wie man hinfliegt. Und hat sehr viele Geheimnisse für uns zu offenbaren. Also da geht es um grundlegende Dinge, wie ist die Erde entstanden, das Sonnensystem, aber vielleicht auch so Dinge wie ist das Leben auf der Erde entstanden, wenn wir Zugang zu den Wasserressourcen am Mond-Südpol bekommen. Da ist ganz altes Wasser, also mehrere Milliarden Jahre alt, vielleicht mit Bruchsteinen des ursprünglichen Lebens, die auf die Erde gelangt sind. Solche Fragen jetzt zu beantworten, dann aber auch ganz praktische Dinge wie hoch ist das Risiko, dass wir auf der Erde von Meteoriteneinschlägen beeinträchtigt werden. Das wird in der Zukunft passieren, das ist in der Vergangenheit passiert. Wir haben selbst einen großen 25 Kilometer großen Einschlagkrater mitten in Deutschland, das wird auch wieder passieren. Das Risiko können wir nur quantifizieren, wenn wir zum Mond gehen und dort vergangene Krater untersuchen. Von dort können wir vielleicht auch anfliegende Brocken besser erkennen in der Zukunft und dann eben auch vielleicht mit einem Abwehrsystem von ihrer Bahn abbringen. Also es geht nicht nur um grundlegende Wissenschaft, sondern auch um Dinge, die irgendwann mal auf der Erde auch sehr, sehr relevant sein werden, eventuell für unser Überleben.
Und wahrscheinlich geht es auch viel um Technik. Welche Herausforderungen stecken denn jetzt im Rückflug und im Wiedereintritt in die Erdatmosphäre?
Ja, also die Artemis II ist eine Testmission mit einem ganz neuen Raumschiff, das einmal geflogen ist ohne Menschen an Bord, jetzt zum ersten Mal mit Menschen an Bord. Das Raumschiff ist übrigens zur Hälfte in den USA, zur anderen Hälfte in Europa, zum Großteil in Deutschland gebaut. Also da fliegt deutsche Ingenieurkunst mit. Und das muss man natürlich, bevor man sich auf längere Missionen traut, komplexe Missionen traut, erstmal testen. Also ja, der Start, selbst der war auch zum ersten Mal mit Menschen auf dieser neuen SLS-Rakete, die auch zum zweiten Mal erst geflogen ist. Also alles nicht ganz risikofrei. Man hat zwar immer einen Plan B für alles, was passieren kann, aber dennoch wagt man sich da erstmal Schritt für Schritt ran. Da ging es um das Lebenserhaltungssystem in der Orion-Raumkapsel, das zum ersten Mal getestet wurde. Viele Systeme an Bord, sei es so profan wie die Toilette oder das Trainingsgerät, die müssen irgendwie erstmal getestet werden natürlich. Und weil das neue Orion-Service-Modul, das in Europa gebaut wird, hat auch dann gezeigt, was es kann. Es hat die Crew in Richtung Mond geschoben, sagt man, im Prinzip also Triebwerke angeschalten und Richtung Mond katapultiert. Sehr, sehr präzise hat das funktioniert, mit Strom versorgt, mit Wasser versorgt, mit Sauerstoff hat es die Crew versorgt. Hat alles bisher sehr gut funktioniert. Wusste man aber natürlich erstmal nicht, das muss man erstmal rausfinden. Jetzt, was noch kommt, jetzt am Samstag früh morgens, ist ja, für Astronauten und Astronautinnen eine der interessantesten und spannendsten Teile der Mission. Das ist der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Das kann man sich jetzt so vorstellen, im Moment ist das Raumschiff noch mehrere hunderttausend Kilometer weit draußen im Weltraum. Es hat gerade den Mond umrundet, ist daher im Moment noch relativ langsam und fällt jetzt quasi im freien Fall von der Höhe des Mondes, also von 400.000 Kilometer Entfernung, auf die Erde zurück und wird dadurch peu à peu von der Erdanziehungskraft beschleunigt. Und am Schluss ist das sehr schnell, also auch sehr viel schneller als die 8 Kilometer pro Sekunde, die wir bei einem Eintritt in die Erdatmosphäre haben, wenn wir von der ISS zurückkommen. Das hat nochmal ein paar Kilometer pro Sekunde mehr drauf und muss dann in einer ganz, ganz präzisen Trajektorie, in einer ganz präzisen Bahn die Erdatmosphäre treffen. Die Apollo-Astronauten haben das mal so beschrieben, als wenn man in mehrere Metern Entfernung ein Haar mit einer Rasierklinge treffen müsste, um das zu spalten. So präzise muss man die Erdatmosphäre treffen, damit die Crew den Wiedereintritt fliegen kann und auch überleben kann. Sonst, wenn es zu steil eintritt, wird die Kapsel sofort verglühen. Wenn sie zu flach eintritt, dann wird sie mehrmals von der Erdatmosphäre wieder abspringen, wie einen Stein, den man auf der Wasseroberfläche springen lässt. Und um das zu vermeiden, muss das alles sehr präzise sein, auch mit Hilfe des europäischen Service-Moduls. Und dann, wenn dieser Wiedereintritt gelungen ist, wenn diese ganze Energie, die Bewegungsenergie, die die Kapsel hat, dann durch die Erdatmosphäre abgebremst wurde, absorbiert wurde, das ist wirklich, passiert es dann in so einem Feuerball, dann gehen 11 Fallschirme nacheinander auf und die Crew landet dann im Pazifischen Ozean. Und das ist natürlich ist noch nie gemacht worden in dieser Art mit Menschen an Bord, mit der Orion-Kapsel. Das letzte Mal, als es überhaupt so etwas Ähnliches gab mit so einer Geschwindigkeit, war 1972. Also das heißt, sehr viel Neues zu entdecken und bleibt spannend.
Und wie optimistisch sind Sie, dass der Hitzeschild hält? Da gab es ja in der Artemis 1 so ein paar Probleme.
Ja, ich bin da sehr optimistisch, dass der hält. Sonst würde man die Crew natürlich nicht da rausschicken. Da würde ich mir dann auch sehr große Sorgen machen. Es sind ja auch wirklich gute Freunde von mir an Bord. Der Hitzeschild, worauf Sie ansprechen, ist, dass bei der Artemis 1 Testmission, wo der gleiche Hitzeschild verwendet wurde wie jetzt, der hatte ein paar Beschädigungen aufgewiesen. Da hat sich das Plasma im Prinzip reingebrannt bei dem Wiedereintritt. Das ist erstmal aber nicht ungewöhnlich. Sie sind dafür auch ausgelegt, konzipiert. Nur hat man da gesehen, dass das auf eine Art und Weise passiert ist, die man nicht genau verstanden hatte vorher. Dann hat man das alles gut analysiert und hat dann zum Glück auch den dahinterliegenden Mechanismus dieses Fehlers erkannt und dann eben abschätzen können, dass das zwar ja, nicht so gewollt war, aber auch bei dem jetzigen Wiedereintritt nicht so kritisch wird, dass das irgendwie den Hitzeschild komplett zerstört oder die Kapsel dadurch zerstört werden würde. Nichtsdestotrotz hat man das Eintrittsprofil ein bisschen geändert. Bei der Artemis 1 Mission, da waren ja noch keine Menschen an Bord, da hat man dann versucht, das Raumschiff so krass zu strapazieren, wie man das nur kann. Und das muss man jetzt natürlich bei der zweiten Mission nicht mehr machen. Da kann man das ein bisschen sanfter angehen und ein Wiedereintrittsprofil fliegen, das tatsächlich so ein bisschen, wie ich es gerade beschrieben habe, wie so ein Stein auf der Wasseroberfläche einmal springt und dann erst beim zweiten Mal in die Erdatmosphäre wieder eintritt. Finde ich ein faszinierendes Manöver. Man springt quasi auf der Luft, um das Raumschiff und die Crew dadurch zu schonen. Und das alles zusammengenommen führt dazu, dass das ja, letztendlich das Risiko vertretbar ist. Es ist nicht null, das muss man so sagen. Das ist immer so, wenn man so eine komplexe Mission wie eine Mondmission fliegt. Das heißt, das kann man gar nicht ganz ausschließen, dass man auch ein Restrisiko hat. Aber dadurch, dass das gut verstanden ist, das Problem, ist das eine vertretbare Sache. Also ich persönlich hätte mich damit auch mit draufgesetzt.
Was neben den ganzen technischen und wissenschaftlichen Sachen sehr erstaunlich ist, zumindest in meinen Augen, ist, dass da vier Menschen sind, die bewegen sich in diesen 10 Tagen in einem Raum, der ist vielleicht vergleichbar mit einem VW-Bus. Das geht nur, wenn man psychisch richtig fit ist und alle gut zusammenarbeiten können, oder?
Ja, das ist korrekt. Die Crew hatte jedoch sehr viel Zeit, sich aneinander zu gewöhnen. Das Missionstraining war mehrere Jahre lang. Die verstehen sich auch ganz gut alle. Also ich kenne die ja alle wirklich, wirklich gut. Und noch dazu hat man natürlich auch eine hohe Motivation bei so einer, gerade auch schon bei einer kurzen Mission, 10 Tage da auf engstem Raum miteinander auszuhalten. Man erlebt ja auch sehr viel zusammen. Das sind Dinge, die niemand von denen jemals wieder vergessen werden. Die Rückseite des Mondes zu sehen oder an der dunklen Seite des Mondes vorbeizufliegen, eine Sonnenfinsternis zu beobachten, die Erde hinter dem Mond aufgehen zu sehen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, auf der NASA-Webseite kann man faszinierende Fotos sehen, wenn man sich dann überlegt, dass das ein Mensch mit eigenen Augen gesehen hat. Und vier Menschen, die weiter draußen im Universum waren als jemals andere Menschen zuvor, als jemals das ganze Leben auf der Erde existiert hat. Es gab noch keinen Mensch, der weiter draußen war im Weltraum. Finde ich ja faszinierend. Und das zeigt eben auch, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der davon so fasziniert ist, dass Raumfahrt Menschen mitnimmt, Menschen verbindet auch dadurch und auch eine Faszinationsquelle für die nächste Generation gibt.
Bleiben wir gleich mal bei der Faszination. Es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass Sie als ESA-Astronaut mit Weltraumerfahrung und als Geologe und Vulkanologe ein Ticket zum Mond erhalten. Denken Sie da täglich daran bei Ihrer Arbeit als Astronaut oder wenn Sie in den Nachthimmel schauen?
Ja, es wäre für mich natürlich eine faszinierende Mission, da zum Mond zu fliegen, womöglich sogar auf die Oberfläche des Mondes, so ein bisschen Licht in die Dunkelheit zu tragen, auch in Anknüpfung an meine Arbeit als Vulkanologe oder als Geowissenschaftler hier auf der Erde. Aber das muss man jetzt erstmal schauen. Im Moment sind alle Augen auf der Artemis 2-Mission. Das ist eine Testmission. Das muss alles erstmal gut gehen. Dann müssen wir daraus lernen. Was müssen wir verbessern für die Folgemission? Dann wird es die Artemis 3-Mission geben, wo man im Erdorbit versucht, an die Mondlandefähren anzudocken. Das sind auch wieder Techniktests. Und erst dann, bei der übernächsten Mission, wird es dann Richtung Mond nochmal gehen, also Mondoberfläche. Wir in Europa sind gut dabei aufgestellt, dadurch, dass wir die Hälfte dieser Raumschiffe bei uns bauen, haben wir eine große Expertise und natürlich eben auch dadurch irgendwann auch Mitflugmöglichkeiten auf diese Mission. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, es gibt 6 Europäer, Europäerinnen, die notwendige Erfahrung dafür haben, Weltraumerfahrung für solche komplexen Missionen haben. Das schickt man eben normalerweise Leute, die sich schon damit auskennen. Und einer davon bin ich. Aber natürlich, wenn Sie die anderen fragen, dann würden die bestimmt auch gerne Ja sagen zu so einer Mission. Und das heißt ja, wir schauen einfach mal, wie es dann soweit, wenn es dann soweit ist. Das Wichtige ist, und das finde ich, das würde ich nochmal gerne betonen jetzt, da geht es ja nicht um Personen wie mich oder meine Kollegin, sondern darum, dass Europa mit dabei ist bei diesem fantastischen Abenteuer, dass wir eben auch mit unserer Industrie beteiligt sind, unsere Wissenschaftsorganisationen sind da dabei und die Vision ist ja, dass in ein paar Jahren, wenn diese zweite Welle der Exploration so ein bisschen so wie in der Antarktis weitergelaufen ist, dass wir dann zum Schluss Mondstationen haben, Forschungsstationen haben, in der deutsche Forscherinnen und Forscher friedlich international zusammenarbeiten und wichtige Erkenntnisse mit zurückbringen. Das ist erstmal viel wichtiger, ob das ich bin, sondern ich denke da an die Zukunft, an die nächste Generation der deutschen Forscherinnen und Forscher.
Sagt ESA-Astronaut Alexander Gerst, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute.
Danke ebenfalls, alles Gute.